Einschlafen mit Wikipedia. Ich bin Tillmann und das ist dein Podcast zum Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Impfung. Eine Impfung ist eine gezielte medizinische Maßnahme, die auch unter den Fachbegriffen Schutzimpfung oder Vakzination bekannt ist und das primäre Ziel verfolgt, den menschlichen oder tierischen Organismus vor übertragbaren Krankheiten zu schützen. Durch die Gabe eines speziellen Impfstoffes wird das Immunsystem dazu angeregt, eine Abwehr gegen spezifische Stoffe oder Erreger aufzubauen. Ursprünglich wurde diese Methode zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten entwickelt, doch im Laufe der Zeit erweiterte sich das Feld der Anwendung, sodass heute auch Krebsimpfstoffe für die Immuntherapie eingesetzt werden. Das Infektionsschutzgesetz definiert diese Maßnahme als einen wesentlichen Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Eine vorbeugende Maßnahme gegen eine Infektion beruht meist auf einer aktiven Immunisierung, bei der das körpereigene Abwehrsystem befähigt wird, so rasch auf einen Erreger zu reagieren, dass eine Erkrankung gar nicht erst ausbricht oder zumindest deutlich abgeschwächt verläuft. Man unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen Lebendimpfstoffen und Totimpfstoffen, während die passive Impfung eher als Heilimpfung dient, bei der bereits fertige Antikörper verabreicht werden. Heutzutage stehen bereits Mittel gegen eine Vielzahl von viralen und bakteriellen Infektionen zur Verfügung und die Forschung arbeitet kontinuierlich an weiteren Lösungen gegen chronische Infektionen. Aktive Impfung. Bei einer aktiven Schutzimpfung wird der Körper dazu angeregt, eigene Schutzstoffe gegen eine bestimmte Krankheit zu bilden. Das Immunsystem entwickelt dadurch eine spezifische Immunkompetenz, ohne dass die betroffene Person die eigentliche Infektionskrankheit durchmachen muss. Erreicht wird dies durch den Einsatz von Lebend- oder Totimpfstoffen. Ein Lebendimpfstoff enthält Erreger, die zwar noch vermehrungsfähig, aber so stark abgeschwächt sind, dass sie bei einem gesunden Menschen keine Krankheit auslösen können. Im Gegensatz dazu bestehen Totimpfstoffe aus abgetöteten Erregern und lediglich aus deren Bruchstücken. Im Jahr 2020 wurde im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 erstmals auch RNA-Impfstoffe für den Einsatz zugelassen. Sobald der Impfstoff in den Körper gelangt, erkennen spezielle weiße Blutzellen die enthaltenen Proteine oder Zuckermoleküle als fremde Antigene. Dies löst eine primäre Immunantwort aus, bei der langlebige Gedächtniszellen entstehen. Wenn es später zu einer echten Infektion kommt, erkennen diese Gedächtniszellen den Erreger sofort wieder. Sie veranlassen daraufhin die Produktion von Antikörpern durch Plasmazellen sowie die Aktivierung von T-Lymphozyten für die zelluläre Abwehr. Zu den Totimpfstoffen zählen auch sogenannte Toxoidimpfstoffe, die lediglich inaktive Bestandteile eines Erregertoxins enthalten. Während Lebendimpfstoffe meist in einem Abstand von mindestens 4 Wochen gegeben werden sollten, können Totimpfstoffe oft ohne zeitliche Einschränkungen mit anderen Mitteln kombiniert werden. Ein Schutz baut sich bei Lebendimpfstoffen oft nach wenigen Tagen auf, während bei Totimpfstoffen meist mehrere Dosen für eine Grundimmunisierung nötig sind. Passive Impfung. Die passive Impfung wird oft auch als Serumtherapie bezeichnet und stellt eine Form der Immunisierung dar, bei der dem Körper direkt Antikörper gegen einen bestimmten Erreger zugefügt werden. Im Gegensatz zur aktiven Variante bleibt das eigene Immunsystem hierbei passiv und bildet keine eigenen Abwehrstoffe oder Gedächtniszellen. Man nutzt dafür heute vorwiegend monoklonale menschliche Antikörper, die gentechnologisch in Zellkulturen hergestellt werden. Falls diese nicht verfügbar sind, kommen Extrakte aus dem Blut von Menschen zum Einsatz, die die Krankheit bereits überstanden haben, oder seltene Antikörper aus dem Blut von Tieren. Diese Form der Immunisierung gilt als wichtige Notfallmaßnahme, die direkt nach einem möglichen Kontakt mit einem Erreger erfolgt. Ein klassisches Beispiel ist die Behandlung nach einer Verletzung mit Verdacht auf Wundstarkrampf oder nach einem Biss durch ein tollwutverdächtiges Tier. Auch medizinisches Personal nutzt dieses Verfahren nach Kontakt mit infiziertem Blut, etwa bei Hepatitis B. Ein entscheidender Vorteil dieser Methode ist der sofortige einsetzende Schutz, da die Antikörper nicht erst über Tage oder Wochen vom eigenen Körper gebildet werden müssen. Allerdings hält dieser Schutz nur für einen kurzen Zeitraum von einigen Wochen an, da die fremden Antikörper im Organismus abgebaut werden. Ein weiterer Aspekt ist das Risiko von Reaktionen auf Fremdeiweiße, besonders wenn das Serum von Tieren stammt. Dies kann in seltenen Fällen zu allergischen Reaktionen wie der Serumkrankheit führen. Historisch gesehen wurde dieses Verfahren bereits 1890 von Emil von Behring eingeführt, der für seine Arbeit an einem Heilserum gegen Diphtherie den ersten Nobelpreis für Medizin erhielt. Neben der Bekämpfung von Infektionen wird die passive Immunisierung auch bei Schlangenbissen in Form von Antiveninen oder in der Schwangerschaft zur Vorbeugung bestimmter Blutgruppenunverträglichkeiten genutzt. Simultanimpfung. Falls ein dringender Verdacht auf eine Infektion mit einem gefährlichen Erreger besteht und gleichzeitig ein langfristiger Schutz aufgebaut werden soll, wird eine Simultanimpfung durchgeführt. Dabei erhält der Patient zeitgleich eine aktive und eine passive Immunisierung. Um zu verhindern, dass sich die Antikörper des Serums und die Antigene des Impfstoffes gegenseitig neutralisieren, erfolgt die Injektion an möglichst weit voneinander entfernten Körperstellen. Mutter-Kind-Immunisierung. Eine natürliche Form des Schutzes stellt die Mutter-Kind-Immunisierung dar, die auch als Nestschutz bekannt ist. Hierbei werden Antikörper über die Plazenta an das ungeborene Kind weitergegeben, sofern die Mutter durch Impfungen oder überstandene Infektionen immun ist. Nach der Geburt schützt dieser Leihschutz den Säugling für einige Monate vor bestimmten Krankheiten. Über die Muttermilch werden zudem weitere Antikörper übertragen, die vor allem das Risiko für Magen-Darm-Erkrankungen senken. Wirksamkeit. Obwohl keine Impfung einen absoluten Schutz von 100% garantieren kann, senken die verfügbaren Mittel die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung ganz erheblich. Die tatsächliche Schutzwirkung wird in umfangreichen klinischen Studien dokumentiert, bevor Behörden wie die EMA in Europa eine Zulassung auf Basis einer Nutzen-Risiko-Abwägung erteilen. Um den Erfolg einer Immunisierung zu messen, kann im Labor die Konzentration der abgebildeten Antikörper im Blut bestimmt werden. In wissenschaftlichen Studien wird oft eine Gruppe, die den Impfstoff erhält, mit einer Kontrollgruppe verglichen, die ein Scheinpräparat bekommt. So lässt sich objektiv feststellen, wie wirksam ein Mittel gegen Infektionen oder schwere Krankheitsverläufe schützt. Bei einigen Krankheiten wie der Influenza müssen Impfstoffe regelmäßig angepasst werden, da sich die Erreger ständig verändern. Um die Wirkung zu verstärken und die Anzahl der nötigen Injektionen zu verringern, enthalten viele moderne Präparate aluminiumhaltige Zusatzstoffe. Die historischen Erfolge dieser Maßnahmen sind deutlich sichtbar. In den USA sank die Zahl der Erkrankungen an Diphtherie, Mumps und Keuchhusten nach Einführung breiter Programme um über 92%. Krankheiten wie die Pocken konnten durch weltweite Anstrengungen der WHO sogar vollständig ausgerottet werden. Dennoch schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass jährlich noch immer etwa 2 Millionen Menschen an Krankheiten sterben, die durch eine rechtzeitige Immunisierung hätten verhindert werden können. Der Ausbau globaler Programme bleibt daher ein zentrales Ziel, um diese vermeidbaren Todesfälle weiter zu reduzieren. Abschwächung der Wirksamkeit durch Wechselwirkung mit Schmerzmitteln. Wie alle Arzneimittel können auch Impfstoffe Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten eingehen. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Schmerzmittel und Entzündungshemmer die Wirksamkeit einer Immunisierung beeinträchtigen können. Dazu gehören Substanzen wie Acetylsalicylsäure, die in Aspirin enthalten ist, aber auch Paracetamol. Diese Medikamente hemmen bestimmte Enzyme im Körper, die sogenannten Cyclooxygenasen, um Fieber und Schmerzen zu lindern. Da diese Enzyme jedoch auch eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Immunantwort spielen, kann ihre Blockierung dazu führen, dass weniger schützende Antikörper gebildet werden. Insbesondere die Reifung der Zellen, die für die Antikörperproduktion zuständig sind, scheint dadurch beeinträchtigt zu werden. Aus diesem Grund wird heute oft empfohlen, in einem gewissen Zeitraum vor und nach einer Impfung auf die Einnahme solcher fiebersenkenden Medikamente zu verzichten, sofern dies medizinisch vertretbar ist. Auffrischungsimpfung. Die Auffrischungsimpfung dient dazu, einen bereits bestehenden Schutz zu erneuern oder zu verstärken, wenn die Wirkung der ersten Immunisierung nachlässt. Im Gegensatz zur oft mehrstufigen Grundimmunisierung reicht hierfür meist eine einzige, geringere Dosis aus, um innerhalb von einer Woche wieder eine ausreichende Abwehrbereitschaft herzustellen. Wie lange ein Schutz anhält, variiert stark je nach Erreger und verwendetem Impfstoff. Während manche Maßnahmen einen lebenslangen Schutz bieten, ist bei anderen eine regelmäßige Wiederholung erforderlich. Bei der Pockenimpfung können eine Immunität in einigen Fällen noch nach über 80 Jahren nachgewiesen werden, was fast einem lebenslangen Schutz entspricht. Auch gegen Masern, Mumps und Röteln halten die schützenden Antikörper oft über 20 Jahre an. Andere Krankheiten wie Tetanus oder Diphtherie erfordern nach aktuellen Empfehlungen alle 10 Jahre eine Auffrischung, da der Spiegel der Abwehrstoffe im Blut mit der Zeit sinkt. Gegen die Influenza ist aufgrund der schnellen Veränderung der Viren sogar eine jährliche Wiederholung notwendig. Es ist wichtig, die Auffrischung nicht mit den Teilimpfungen der Grundimmunisierung zu verwechseln, die oft nach festen Schemata wie dem 2+1-Verfahren erfolgen. Bei diesem Schema werden 2 Dosen in kurzem Abstand gegeben, gefolgt von einer weiteren Dosis nach etwa 6 Monaten. Während der Pandemie wurden die Abstände für die Covid-19-Impfung in Deutschland mehrfach angepasst, wobei die STIKO im Dezember 2021 den empfohlenen Zeitraum für die Auffrischung auf mindestens 3 Monate verkürzte. Solche Anpassungen basieren auf kontinuierlichen Beobachtungen der Immunlage in der Bevölkerung. Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen moderner, amtlich empfohlener Schutzimpfungen werden in der Regel als mild eingestuft und oft gar nicht oder nur kaum wahrgenommen. Grundsätzlich unterscheiden Fachleute zwischen einer normalen Impfreaktion und einer selteneren Impfkomplikation. Bei der Bewertung solcher Symptome muss berücksichtigt werden, dass die Maßnahmen an gesunden Menschen durchgeführt werden, weshalb jede körperliche Veränderung stark wahrgenommen wird. Es kann dabei auch zum Nocebo-Effekt kommen, bei dem die Erwartung an Beschwerden dazu führt, dass normale Befindlichkeitsstörungen irrtümlich der Behandlung zugeschrieben werden. Zu den typischen Impfreaktionen zählen kurzzeitige lokale Erscheinungen wie Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle sowie allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen oder leichtes Fieber. Studien mit Kontrollgruppen haben gezeigt, dass solche Symptome auch bei Personen auftreten, die lediglich eine Kochsalzlösung erhalten haben. Im Vergleich zu den Risiken der eigentlichen Erkrankungen sind die Nebenwirkungen gering. Bei Masern etwa liegt die Rate schwerer Entzündungen des Gehirns nach einer Infektion bei bis zu 1 zu 1000, während dieses Risiko nach einer Impfung praktisch bei 0 liegt. Eine Impfkomplikation hingegen geht über das normale Maß hinaus. Bei Lebendimpfstoffen können in sehr seltenen Fällen abgeschwächte Formen der Krankheit auftreten, wie etwa die sogenannten Impfmasern, die jedoch nicht ansteckend sind und mild verlaufen. Allergische Schocks treten extrem selten auf, mit etwa 33 Fällen auf 25 Millionen verabreichte Dosen. Neben dem eigentlichen Wirkstoff können auch Zusatzstoffe wie Aluminiumverbindungen oder Spuren aus der Herstellung wie Hühnereiweiß Reaktionen auslösen. Ärzte sind verpflichtet, vorab umfassend über diese Risiken aufzuklären. Langzeitfolgen, die erst nach vielen Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen nicht bekannt, da die Bestandteile innerhalb kurzer Zeit vom Körper abgebaut werden. In Deutschland gibt es ein strenges Meldesystem beim Paul-Ehrlich-Institut, um selbst vage Verdachtsmomente auf Gesundheitsschäden zu erfassen und wissenschaftlich zu prüfen. Nur in einem sehr kleinen Bruchteil der gemeldeten Fälle lässt sich ein gesicherter kausaler Zusammenhang feststellen. Insgesamt verfügen diese präventiven Maßnahmen über ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil. Ökonomische Ersparnisse. Modellrechnungen belegen den erheblichen ökonomischen Nutzen von Immunisierungsprogrammen. In Österreich ergab eine Untersuchung, dass jede verhinderte Masernerkrankung der Volkswirtschaft etwa 600 Euro spart. Auch für die Vorbeugung gegen Pneumokokken wurde nachgewiesen, dass diese Kosten für die Maßnahmen deutlich unter der Grenze von 50.000 Euro pro gewonnenem gesunden Lebensjahr liegen. Damit gelten diese Programme als äußerst kosteneffizient. Internationale Studien zu Krankheiten wie Kinderlähmung oder Hepatitis B bestätigen diese erheblichen Einsparungen für die Gesundheitssysteme durch vermiedene Behandlungen und Arbeitsausfälle. Impfung mit fraktionierter Dosis. Falls Impfstoffe knapp sind, etwa in armen Regionen oder zu Beginn einer Pandemie, kann eine Verabreichung mit reduzierter Dosis in Erwägung gezogen werden. Dieses Verfahren nutzt den Umstand, dass die Wirkung oft nicht linear zur Menge des Stoffes verläuft. So können mit der gleichen Menge mehr Menschen erreicht und insgesamt mehr Krankheitsfälle in der Bevölkerung verhindert werden. Die Wirksamkeit dieser Strategie wurde bereits in Studien für Krankheiten wie Gelbfieber und Kinderlähmung erfolgreich nachgewiesen. Wirkungsweise auf die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Neben dem individuellen Schutz beeinflussen Immunisierungen auch die Ausbreitung von Erregern innerhalb einer gesamten Bevölkerung. Die epidemiologische Forschung nutzt mathematische Modelle, um diese Effekte zu berechnen. Eine hohe Durchimpfungsrate kann dazu führen, dass eine Herdenimmunität entsteht. Dabei sind auch Menschen geschützt, die selbst nicht geimpft werden können, wie Säuglinge oder Personen mit Immunschwäche, weil der Erreger kaum noch Wirte findet und sich nicht weiter ausbreiten kann. Um diesen Effekt bei hoch ansteckenden Krankheiten wie Masern zu erzielen, müssen etwa 95% der Menschen immun sein. Bei weniger ansteckenden Krankheiten wie Polio reichen oft Raten zwischen 80% und 86% aus. Das Robert-Koch-Institut bezeichnet diese Maßnahmen als eine der wirksamsten präventiven Strategien der Medizin. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben umfassende Programme dazu beigetragen, die Kindersterblichkeit massiv zu senken und Krankheiten wie die Pocken weltweit auszurotten. Die US-Gesundheitsbehörde CDC zählt die Entwicklung und Verbreitung dieser Schutzmaßnahmen zu den 10 größten medizinischen Errungenschaften der Geschichte. Trotz dieser Erfolge sterben weltweit schätzungsweise immer noch 1,5 Millionen Kinder pro Jahr an Infektionen, die durch bestehende Mittel vermeidbar wären. Dies unterstreicht die Bedeutung einer hohen globalen Verfügbarkeit und Akzeptanz dieser Vorsorgemaßnahmen. Positive Nebenwirkungen. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass Immunisierungen über den Schutz vor Infektionen hinaus positive Effekte auf die Gesundheit haben können. Es gibt Hinweise, dass das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Demenz gesenkt werden kann. So wurde beobachtet, dass die Grippeimpfung bei Herzpatienten die Sterblichkeit deutlich reduzieren konnte. Möglicherweise verhindern diese Maßnahmen entzündliche Prozesse, die langfristig wichtige Organe schädigen könnten. Pocken. Die Pocken waren über Jahrhunderte eine gefürchtete Krankheit, die durch Tröpfcheninfektion übertragen wurde und in etwa 30% der Fälle zum Tode führte. Betroffene litten unter hohem Fieber und den charakteristischen Bläschen, die oft tiefe Narben hinterließen. Durch ein beispielloses globales Programm der WHO gelang es jedoch, die Krankheit zurückzudrängen. Der letzte natürliche Fall wurde 1977 dokumentiert und 1980 konnte die Welt offiziell für pockenfrei erklärt werden. Da heute keine unmittelbare Gefahr mehr besteht, wird die komplikationsreiche Pockenimpfung nicht mehr routinemäßig durchgeführt. Kinderlähmung. Poliomyelitis, weithin bekannt als Kinderlähmung, ist eine durch Viren verursachte Infektionskrankheit, die in schweren Fällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann. Während viele Infektionen mild verlaufen, befallen die Viren bei etwa 0,1% der Betroffenen direkt die Nervenzellen im Rückenmark oder Gehirn. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu großen Epidemien, wie etwa in den 1950er Jahren in Deutschland, als 15.000 Fälle mit Lähmungserscheinungen auftraten. Viele Überlebende leiden noch Jahrzehnte später unter Spätfolgen wie Muskelschmerzen und extremer Erschöpfung. Österreich führte bereits 1961 groß angelegte Kampagnen durch und kurz darauf wurde auch in Deutschland die Schluckimpfung eingeführt. Diese Maßnahmen führten zu einem drastischen Rückgang der Neuerkrankungen um 99%. Die früher genutzte Schluckimpfung enthielt abgeschwächte Viren, die in extrem seltenen Fällen zu Lähmungen führen konnten. Da die Krankheit in Europa mittlerweile als ausgerottet gilt, wurde dieses Risiko nicht mehr akzeptiert und man wechselte 1998 zu einem Totimpfstoff, der injiziert wird. Die WHO verfolgt das Ziel der weltweiten Ausrottung der Kinderlähmung und hat bereits in weiten Teilen Amerikas, des Pazifiks und Europas Erfolg gehabt. Heute gelten nur noch wenige Länder in Asien und Afrika als Gebiete, in denen das Virus natürlicherweise vorkommt. Dennoch bleibt die Wachsamkeit hoch, da es durch Reisen immer wieder zu Einschleppungen kommen kann, wie ein Ausbruch in den Niederlanden Anfang der 1990er Jahre. Dort kam es in einer Gruppe, die den Schutz aus religiösen Gründen ablehnte, zu Dutzenden Fällen von Lähmungen. Solche Ereignisse verdeutlichen, dass nur eine durchgehend hohe Immunität in der Bevölkerung eine Rückkehr der Krankheit dauerhaft verhindern kann. Masern. Neben der Kinderlähmung strebt die Weltgesundheitsorganisation auch die weltweite Eliminierung der Masern an. In Skandinavien, Amerika und Australien wurde dieses Ziel bereits weitgehend erreicht. In Deutschland wird die Immunisierung seit 1973 empfohlen, wobei heute etwa 90% der Kinder bei Schulbeginn geschützt sind. Trotz dieser hohen Raten kommt es immer wieder zu regional begrenzten Ausbrüchen, die meist ungeimpfte Personen betreffen. In der Schweiz gab es zwischen 1999 und 2011 mehrere größere Wellen mit über 4000 gemeldeten Fällen. Weltweit ist die Zahl der Erkrankungen seit 1980 durch verbesserte Programme von 4 Millionen auf etwa 140.000 im Jahr 2010 gesunken. Dies zeigt den Erfolg globaler Anstrengungen, erfordert aber weiterhin eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, um Ausbrüche ganz zu verhindern. Weitere laufende Impfprogramme. Gegen Krankheiten wie Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten bestehen sehr erfolgreiche Programme, auch wenn eine vollständige Ausrottung dieser Erreger nicht möglich ist. Seit dem Jahr 2000 wurde in Deutschland kein Fall von Diphtherie mehr gemeldet, was vor allem an der hohen Immunität bei Kindern liegt. Bei Erwachsenen hingegen bestehen oft Lücken, da notwendige Auffrischungen alle 10 Jahre vergessen werden. Ein interessantes Beispiel für unterschiedliche Strategien war die Bekämpfung von Keuchhusten in der Zeit der deutschen Teilung. In der DDR war die Schutzmaßnahme seit 1964 fest etabliert, wodurch die Krankheit weitgehend verschwand. In der Bundesrepublik hingegen sank die Rate der Geschützte zeitweise auf unter 10%, da man Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen hatte. Nach der Wiedervereinigung stieg die Zahl der Erkrankungen in den neuen Bundesländern zunächst wieder an, als die Quoten sanken. Heute liegt die Immunität bei Kindern wieder bei über 80%. Keuchhusten ist vor allem für Säuglinge gefährlich, während er für Erwachsene eine langwierige Belastung darstellt. Ein konsequenter Schutz würde auch dazu beitragen, den Einsatz von Antibiotika zu verringern und die Bildung von Resistenzen zu vermeiden. Auch gegen Pneumokokken zeigt die Immunisierung Wirkung, indem sie die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Lungenentzündungen bei Kleinkindern deutlich gesenkt hat. Neue Impfungen und Entwicklungen. Die medizinische Forschung arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung neuer Schutzmöglichkeiten gegen Krankheiten, für die es bisher noch keine Vorsorge gibt. Dazu gehören Infektionen wie HIV, Hepatitis C, Malaria oder Tuberkulose. In den letzten Jahren konnten wichtige Meilensteine erreicht werden, etwa die Zulassung von Mitteln gegen Rotaviren, die bei Kindern schwere Durchfälle verursachen. Ein bedeutender Fortschritt ist die Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen Papillomaviren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Damit dient diese Maßnahme erstmals direkt der Vorbeugung bestimmter Krebsarten. Auch bei bestehenden Präparaten findet eine ständige Weiterentwicklung statt, um deren Reinheit und Wirksamkeit zu erhöhen. Moderne Verfahren nutzen oft die Gentechnik, um gezielt nur jene Teile eines Erregers herzustellen, die eine Immunantwort auslösen. Dies entlastet den Körper, da er weniger fremden Stoffen ausgesetzt wird. Zudem werden neue Wege der Verabreichung erforscht, wie etwa Nasensprays gegen Influenza, die den natürlichen Infektionsweg imitieren sollen. Auch in der Therapie von bereits bestehendem Krebs, wie etwa Prostatakrebs, werden erste immunologische Ansätze genutzt. In frühen Phasen der klinischen Entwicklung befinden sich zudem Projekte gegen Erreger von Magengeschwüren oder Herpesviren. Die Kombination aus moderner Biotechnologie und tieferem Verständnis der menschlichen Abwehr lässt für die Zukunft viele weitere Durchbrüche in der Prävention erwarten. Impfmüdigkeit und Gegenmaßnahmen. Das Phänomen der sogenannten Impfmüdigkeit beschreibt die Tendenz, empfohlene Schutzmaßnahmen zu vernachlässigen oder bewusst abzulehnen. Dies führt dazu, dass bestimmte Infektionskrankheiten wieder häufiger auftreten. Wenn die Rate der immunisierten Personen unter eine kritische Schwelle sinkt, gefährdet dies vor allem Risikogruppen wie Säuglinge oder Menschen mit Immunschwäche, die auf den Schutz durch die Gemeinschaft angewiesen sind. Eine paradoxe Ursache für dieses Verhalten liegt im Erfolg der Maßnahmen selbst begründet. Da viele schwere Krankheiten durch konsequente Programme aus dem Alltag verschwunden sind, haben sie ihren Schrecken verloren und die Notwendigkeit der Vorsorge wird nicht mehr so deutlich wahrgenommen. Infolgedessen entstehen oft Lücken, besonders bei der Auffrischung gegen Tetanus oder Diphtherie im Erwachsenenalter. In Deutschland sank die Quote für Masern zeitweise auf 70%, was deutlich unter dem Ziel der WHO von 95% liegt. Seit 2017 müssen Leitungen von Kindertagesstätten Eltern beim Gesundheitsamt melden, wenn sie eine verpflichtende Beratung verweigern. Dies soll helfen, bestehende Lücken zu schließen, ohne eine generelle Pflicht einzuführen. Historisch gesehen gab es bereits im 19. Jahrhundert Versuche durch Anreize wie Medaillen für Kinder oder Auszeichnungen für Ärzte, die Bereitschaft zur Pockenvorsorge zu erhöhen. Solche Maßnahmen zeigen, dass die Sicherstellung einer breiten Immunität in der Bevölkerung seit jeher eine zentrale Aufgabe des öffentlichen Gesundheitswesens darstellt. Empfohlene Impfungen. In Deutschland dient der Impfkalender der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, als zentrale Orientierungshilfe für notwendige Vorsorgemaßnahmen. Die Empfehlungen sehen eine Reihe von Schutzmaßnahmen vor, die bereits im Säuglingsalter ab der 9. Lebenswoche beginnen und sich bis in das Erwachsenenalter erstrecken. Ärzte haben dabei die Pflicht, umfassend über den Nutzen und mögliche Risiken aufzuklären, da jeder Eingriff rechtlich eine Einwilligung erfordert. Die Verantwortung der Eltern umfasst dabei sowohl den Schutz des eigenen Kindes vor schweren Krankheiten als auch einen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit. Eine flächendeckende Immunität von etwa 90% ist meist notwendig, um seuchenartige Ausbrüche wirksam zu verhindern. Obwohl in Deutschland keine allgemeine Pflicht besteht, bilden die Empfehlungen der Experten die Grundlage für die staatliche Gesundheitsvorsorge. Seit dem Jahr 2007 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für alle von der STIKO empfohlenen Maßnahmen, sodass für die Patienten keine finanziellen Hürden bestehen. Falls es trotz hoher Sicherheitsstandards zu einem bleibenden Schaden durch eine öffentlich empfohlene Maßnahme kommen sollte, besteht ein Anspruch auf Entschädigung durch Versorgungsämter. Die wissenschaftliche Beurteilung der Risiken berücksichtigt dabei nicht nur den Schutz des Einzelnen, sondern auch die Vermeidung von Krankenhausaufenthalten und schweren Verläufen in der gesamten Bevölkerung. In anderen Ländern wie der Schweiz oder Österreich erfolgt die Festlegung der nationalen Pläne durch ähnliche Fachgremien und Behörden. Empfehlungen für Deutschland, Schweiz und Österreich. Die aktuellen Empfehlungen für das Jahr 2023 umfassen eine breite Palette an Schutzmaßnahmen gegen bakterielle und virale Erreger. Zu den Standardmaßnahmen für Kinder ab dem 2. Lebensmonat gehören der Schutz gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung sowie Haemophilus influenzae Typ B und Hepatitis B. Diese werden meist in Form von Kombinationspräparaten verabreicht. Gegen Masern, Mumps und Röteln erfolgt die Gabe meist ab dem 11. Lebensmonat. Für Erwachsene sind vor allem regelmäßige Auffrischungen gegen Tetanus und Diphtherie alle 10 Jahre vorgesehen. Personen von über 60 Jahren wird zudem eine jährliche Grippeschutzmaßnahme sowie eine Vorsorge gegen Pneumokokken und Gürtelrose nahegelegt. Für bestimmte Berufsgruppen oder bei Reisen in ferne Länder gibt es spezifische Empfehlungen, etwa gegen Gelbfieber, Tollwut, Typhus oder die japanische Enzephalitis. Auch gegen FSME, die durch Zecken übertragen wird, sollten sich Personen in Risikogebieten schützen. Neuere Empfehlungen betreffen die Immunisierung gegen humane Papillomviren für Kinder ab 9 Jahren, um spätere Krebserkrankungen zu verhindern. Gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 wird ab dem Alter von 18 Jahren ein Basisschutz empfohlen, wobei für ältere oder gefährdete Personen jährliche Auffrischungen vorgesehen sind. In Regionen mit entsprechenden Vorkommen kann auch eine Vorsorge gegen Meningokokken oder Rotaviren sinnvoll sein. Die Pläne der deutschsprachigen Länder sind dabei weitgehend harmonisiert, um einen einheitlich hohen Schutzstandard in Mitteleuropa zu gewährleisten. Schwangerschaft und Stillzeit. Während einer Schwangerschaft gelten besondere Regeln für medizinische Vorsorgemaßnahmen. Lebendimpfstoffe sind in dieser Zeit sowie kurz davor kontraindiziert, also weitgehend zu unterlassen, um jegliches Risiko für das ungeborene Kind auszuschließen. Totimpfstoffe hingegen können ab dem 2. Drittel der Schwangerschaft sicher verabreicht werden. In der Stillzeit gibt es generell keine Einschränkungen für notwendige Schutzmaßnahmen. Autoimmunerkrankungen und immunsuppressive Therapien. Menschen, deren Immunsystem durch Krankheiten oder spezielle Therapien geschwächt ist, gelten als besonders gefährdet für schwere Infektionsverläufe. Für diese Gruppe sind Schutzmaßnahmen mit Totimpfstoffen, etwa gegen Grippe oder Pneumokokken, als sicher und wichtig eingestuft. Die Gabe von Lebendimpfstoffen muss jedoch individuell ärztlich geprüft werden, da sie bei einer Immunschwäche zu Komplikationen führen kann. Ein vollständiger Schutz des engen persönlichen Umfelds bietet hier oft einen wichtigen zusätzlichen Schutzraum. Kombinationsimpfungen. Kombinationspräparate vereinen Schutzkomponenten gegen verschiedene Krankheiten in einer einzigen Anwendung. Dies vereinfacht die Handhabung erheblich, da weniger Injektionen und Termine erforderlich sind, was besonders für Kinder deutlich angenehmer ist. Bekannte Beispiele sind die Präparate gegen Masern, Mumps und Röteln, die oft um eine Komponente gegen Windpocken ergänzt werden. Ein moderner 6-fach Impfstoff schützt Säuglinge gleichzeitig gegen Kinderlähmung, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis B und Hib. Die Sorge vor einer Überlastung des Immunsystems durch diese kombinierten Mittel ist aus wissenschaftlicher Sicht unbegründet, da der Körper täglich mit einer weitaus größeren Anzahl an Antigenen aus der Umwelt konfrontiert wird. Vielmehr überwiegen die Vorteile einer hohen Durchimpfungsrate und die Kostenersparnis im Gesundheitssystem. Auch bei unklarem Status können solche Mittel sicher eingesetzt werden, um Lücken zu schließen. Impfpflicht. Wenn eine Vorsorgemaßnahme gesetzlich vorgeschrieben ist, spricht man von einer Impfpflicht. In Deutschland gab es diese historisch gegen die Pocken. Und seit dem Jahr 2020 besteht eine entsprechende Regelung für Masern in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten oder Schulen. Auch Personen, die in Krankenhäusern oder Arztpraxen arbeiten, müssen diesen Schutz nachweisen. Das Infektionsschutzgesetz ermöglicht es dem Gesundheitsministerium zudem, bei drohenden Epidemien mit schweren Verläufen Schutzmaßnahmen für bedrohte Bevölkerungsteile anzuordnen. In der Tierhaltung sind solche Pflichten ebenfalls verbreitet, etwa die Vorsorge gegen Tollwut beim Reisen mit Hunden oder gegen bestimmte Seuchen bei Nutztieren wie Rindern und Schafen, um die Bestände und den internationalen Handel zu sichern. Geschichte. Die Geschichte der Immunisierung begann mit dem Bemühen, die gefährlichen Pocken zu bezwingen, an denen früher etwa 30% der Erkrankten starben. Schon früh bemerkte man, dass Überlebende fortan immun gegen die Krankheit waren. In China entwickelte sich bereits vor Jahrhunderten die Methode, an pockenerkrankten Menschen infizierte Substanz als Pulver über die Nase zu verabreichen, um eine milde Reaktion und damit Schutz zu erzeugen. Diese Praxis, die im Jahr 1695 erstmals schriftlich erwähnt wurde, verbreitete sich auch im Osmanischen Reich. Von dort brachte Lady Mary Wortley Montagu das Wissen im Jahr 1718 nach England. In Nordamerika kam es 1721 während eines Ausbruchs in Boston zu heftigen Debatten über dieses Verfahren. Der Prediger Cotton Mather hatte von einem versklavten Mann namens Onesimus erfahren, wie in Westafrika durch kleine Einschnitte in der Haut ein Schutz gegen Pocken erzeugt wurde. Mather und ein Arzt wendeten dies erfolgreich bei Freiwilligen an. Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch dem englischen Arzt Edward Jenner im Jahr 1796. Er beobachtete, dass Melkerinnen, die Kontakt zu Kuhpocken hatten, nicht an den gefährlichen Menschenpocken erkrankten. Er infizierte daraufhin einen Jungen mit Kuhpockenlymphe und wies später dessen Immunität nach. Da der Stoff von Kühen stammte, nannte er das Verfahren Vaccination, abgeleitet vom lateinischen Wort vacca für Kuh. In Deutschland war Georg Friedrich Ballhorn ein Pionier, der Jenners Erkenntnisse bereits 1799 übersetzte und verbreitete. Ab 1810 wurde die Vorsorge gegen Pocken in vielen europäischen Regionen zur Pflicht. Die wissenschaftlichen Grundlagen wurden Ende des 19. Jahrhunderts durch Forscher wie Louis Pasteur und Robert Koch gefestigt. Pasteur formulierte die Keimtheorie, während Koch die bakteriellen Erreger von Milzbrand und Tuberkulose nachwies. Dies ebnete den Weg für gezielte Entwicklungen gegen Krankheiten wie Tollwut, Diphtherie und Wundstarrkrampf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts starteten die ersten nationalen Programme, wobei es auch Rückschläge gab, wie das Lübecker Unglück von 1930. Dies löste wichtige Entwicklungen im Medizinrecht aus. In der Mitte des 20. Jahrhunderts folgten Entwicklungen gegen Kinderlähmung und Gelbfieber. Seit 1967 koordiniert die WHO weltweite Programme, die schließlich zur Ausrottung der Pocken führten und die Basis für die moderne globale Gesundheitsvorsorge bilden. Impfungen für Tiere. Auch im Bereich der Tiermedizin spielen Schutzmaßnahmen eine zentrale Rolle für die Gesundheit von Haus- und Nutztieren. Tierärzte führen diese Maßnahmen durch und dokumentieren sie in einem Impfpass, ähnlich wie beim Menschen. Die Injektionen erfolgen bei Tieren meist unter die Haut, vorzugsweise im Nacken oder an den Flanken. In Deutschland erstellt eine spezielle Kommission Empfehlungen für die Kleintierpraxis. Der wirtschaftliche Aspekt ist erheblich, da allein im Jahr 2011 etwa 191 Millionen Euro für Tierimpfstoffe ausgegeben wurden. Bei Nutztieren wie Rindern oder Schweinen dienen diese Maßnahmen nicht nur dem Schutz der Tiere, sondern verbessern auch die Mastleistung und senken den Bedarf an Antibiotika. Für den grenzüberschreitenden Reiseverkehr mit Hunden oder Katzen ist die Vorsorge gegen Tollwut in Europa gesetzlich vorgeschrieben. Staatliche Stellen können bei drohenden Seuchen zudem Massenmaßnahmen anordnen, um die Ausbreitung ganzer Tierseuchenherde zu verhindern. Während einige Maßnahmen verboten sind, um die Exportfähigkeit von Fleisch nicht zu gefährden, gibt es für Krisenfälle spezielle Reserven an Wirkstoffen.
Das war Einschlafen mit Wikipedia, dein Podcast zum Einschlafen.